Empathie.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Empathie. Mein heutiger Gast, ihr werdet ihn alle kennen, Ove Schattauer, wieder die Stimme des Zorns. Warum wieder?
Hallo Rüdiger, schön, dass ich erneut bei dir sein darf. Herzlich willkommen an alle Zuschauer. Und ja, du sprichst es gerade an, wieder die Stimme des Zorns. Ich habe pünktlich gestern zur Lieferung der Leopard 2 Panzer, zu dem Beschluss, habe ich ein Video, wer mich kennt, emotional aufgenommen, im Auto, wie damals schon 2015. Das war mein erstes Video, was dann 10 Millionen Aufrufe hatte weltweit, in 10 Sprachen übersetzt wurde und mir so ein bisschen verhalf, meinen Bekanntheitsgrad zu steigern in den sozialen Netzwerken. Das hieß damals, das Video, das Ganze hieß Die Stimme des Zorns, weil ich mich so über die Medien echauffierte, die über den Syrienkrieg berichteten und da eben für mich auch schon einseitig berichteten. Einseitige Berichterstattung hat mich mein Leben lang schon geärgert. Und nun war wieder mal der Zeitraum, es sind viele Jahre vergangen seit 2015, eine Menge Jahre. Wir, da können wir gleich drüber sprechen, haben schon lange davor gewarnt, dass Dinge ins Rollen kommen, die immer weiter eskalieren werden, bis hin zu der Gefahr eines großen Konfliktes. Das haben wir lange, wir kennen uns schon sehr lange, in den Mahnwachen etc. gesagt, 2014. Und gestern war es wieder mal soweit. Gestern wollte ich erst wer meine aktuellen, auf dem Ove Schattauer Kanal guckt, da gibt es so Serien Krieg und Frieden, Psychopathen und Empathie, hatte ich eine ganze Zeit, eine Reihe. Das ging alles los mit diesem Konflikt, dem bewaffneten Konflikt Ukraine-Russland. Da fing ich an, Krieg und Frieden ist bekannt, und fing an, da was zu erzählen. Und dann habe ich irgendwann auf eine Frage hätte ich da noch kurz vor Weihnachten. Das finde ich immer gut. Es ist immer so eine Frage, die einem fast zu jeden Tag einfällt. Fragen, die eben nicht beantwortet werden im Mainstream, denen nicht nachgegangen wird, die nicht irgendwo intensiver bearbeitet werden in jeder Form. Und da habe ich eine Reihe, eine Frage hätte ich da noch. Und da sitze ich aber sehr ruhig da, so wie jetzt hier bei dir. Da sitze ich relativ ruhig, erzähle, ein bisschen mehr Emotionen kommen vielleicht auch heute noch in der Sendung, sind da. Aber ich nannte mich dann, seit ich auch glücklich verheiratet bin, mit meiner Frau, irgendwann die Stimme der Liebe, ein bisschen weg vom Image. Man geht auf die 60 zu, die Stimme der Liebe, ein bisschen gesetzter, auch das Kopftuch jetzt nicht nur noch auf. So, seriöser gesetzter Mann, wird auch wirklich ein bisschen älter und ruhiger, das ist auch schön. Auch die Beziehung macht einen ruhiger, das hat also auch bei mir gut getan. Aber nun gibt es manchmal Ereignisse im Leben, da kommt etwas in mir hervor, was zu meiner Persönlichkeit gehört. Wer mich kennt, der weiß, Ove Schattauer ist ein Mann, der Tacheles redet. So ist auch ein Song, den kennst du auch, Tacheles als Cerebellum. Der sagt, was er denkt, authentisch, geradeaus, aus dem Bauch, das Herz auf der Zunge, frei weg geradeaus. Ich sage immer, ohne Schalldämpfer. Schattauer redet ohne Schalldämpfer. Das heißt dann auch manchmal laut und manchmal auch wütend und zornig, wenn mich Dinge emotional sehr berühren. Und das war der Fall mit dem Beschluss der Lieferung des Leopard 2. Und dann habe ich gesagt, steht auch in meinem Video, nach langer Zeit wieder mal die Stimme des Zorns.
Also die ist jetzt zurückgekehrt. Also du wirst jetzt auch wieder aktiver werden, ne? Sich dagegen zu positionieren. Also ich glaube, dass...
Lauter vielleicht. Aktiver war ich ja die ganze Zeit.
Ja,
ich war ja nicht weg seit 2015.
Genau, du bist eigentlich immer unterwegs. Immer du hast mehrere Druschbarfahrten gemacht. Ja. Also Druschbarfahrten bedeutet Freundschafts- und Friedensfahrten durch Russland. Also nach Russland und durch Russland. Aber eine große Tour ist das immer gewesen. Mit vielen Leuten. Am Anfang waren es ganz, ganz viele und so. Und wie oft warst du da jetzt? Viermal?
Oh, jetzt hast du mich kalt erwischt, bevor ich jetzt was Falsches sage.
Ich denke fünf Mal.
Also nee, ich war insgesamt 10, 12 Mal in Russland. Natürlich auch dann durch das Kennenlernen meiner Frau aus Kasan in Russland. Auf einer dieser Friedensfahrten, Vladivostok, Moskau, 10.000 Kilometer mit dem Auto.
Hast du sie gleich mitgenommen?
Habe ich sie nicht gleich mitgenommen. Kennengelernt, lieben gelernt und dann auch dann geheiratet. Und bin sehr glücklich mit meiner Frau, die jetzt in Deutschland mit mir wohnt. Und das waren die Fahrten. Aber nochmal, immer aktiv, immer proaktiv für Frieden, Gerechtigkeit gegen den Krieg, für Frieden, sagen wir lieber, klingt besser. Und ist mein Leben, mein ganzes Leben, Gerechtigkeitsmensch, von klein auf an die Biografie von Schattauer. Immer irgendwo, wenn jemand ungerecht behandelt wurde und wird, mische ich mich ein. Es gibt Leute, die gehen dran vorbei, da treten Leute auf denen ein, irgendwo an der Bushaltestelle, da gehe ich dazwischen, ist gefährlich. Hab Glück gehabt, 2, 3 Mal schon gemacht, Glück gehabt, dass da nicht einer mir was Böses angetan hat. Also immer, ich kann nicht schweigen, wo Unrecht ist. Ich
ja, muss wer deine Biografie kennt, ich kenne sie, der weiß, dass du sehr, sehr früh damit angefangen hast. Also es liegt in dir. Du bist immer schon gegen Gerechtigkeit, da stehst du in vielen Sachen auf. Du warst jetzt neulich in Weißrussland.
Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema, was du gerade ansprichst. Jetzt würden Leute sagen, Moment, der Konflikt, der aktuelle, hat doch nur erstmal mit Russland und Ukraine zu tun. Nein, nein, ich habe über Dirk Pohlmann und die Sendung mit Oliver Schneemann bei einem Vicky Hausen, wer das Format kennt, Interview, einen Film gesehen, einen Beitrag, da berichtet Oliver Schneemann darüber, dass er zum ersten Mal in einem Dorf namens Dremljowo war, an der weißrussisch-polnischen Grenze, kurz hinter Brest. Und er hat nie davon gehört. Jemand fragte ihn von Leuten, die er kannte in Weißrussland, warst du schon mal in Dremljowo? Genauso würde ich antworten, nee, was ist das? Kenne ich nicht. Kennt irgendwer jetzt nicht. Zum Beispiel jetzt, wer hier zuschaut. Würde mich fast wundern, wenn jetzt jemand in die Kommentare bei dir schreibt, als er das fragte, wusste ich es schon. Das wäre fast ein Wunder. Denn, wie sich später herausstellte, war ein Oliver Schneemann, zumindest was wir wissen, einer der ersten drei Menschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg jemals dort waren. Deutsche. Einer der ersten drei Deutschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg da waren und das vor anderthalb Jahren. So lange war da keiner.
Und da ist was geschehen, ne?
Und da ist etwas geschehen. Und das berichte ich auch Dirk Pohlmann und Oliver Schneemann in dem Bericht. Und ich war nun auch da. Wir waren in Weißrussland mit Dirk Pohlmann, mit Eingeschenkt TV, mit Chris Muff, Friedenspanzerlieferdienst, wollten auch vor Ort sein, haben uns dieses Schreckensdorf angeguckt, was es nicht mehr gibt. Dremljowo ist eines von 186 Dörfern, die während des Zweiten Weltkriegs komplett inklusive Bewohner ausgelöscht wurden, vernichtet wurden und auch nie wieder aufgebaut wurden.
Von der Wehrmacht oder?
Von SS. Wehrmacht, aber auch Kollaborateuren. Kollaborateure sind all die Leute, die sich Hitler anschlossen, ihn unterstützen. Da gab es auch Weißrussen, da gab es Ukrainer, da gab es Polen, Litauer und Letten. Die sind so mitmarschiert mit Hitler und jawohl. Und die haben dort sich leider in niederträchtigster Weise an der Zivilbevölkerung ausgelassen, auf bestialische Weise die Menschen umgebracht. Ich weiß nicht, ob das, ich glaube, niemand lernt die Tragödie in Weißrussland in der Schule in Deutschland kennen. Also du hast ja die bundesdeutsche Schule.
Ich habe davon nie gehört.
Also wenn einer das wieder weiß, kann er auch gerne in die Kommentare schreiben, halt, stimmt nicht, wir hatten das Thema Weißrussland. So, was bedeutet das? Es geht ja darum, das ist auch der Antrieb. Und so nennen wir jetzt auch die neue Reise. Wir fahren Richtung Ende März wieder, alle zusammen, diesmal mit richtig vielen Leuten, nach Weißrussland. Und richtig viel, wir werden so knapp 35, 40 Leute sein. Das ist aber schon 35, 40 Deutsche fahren dahin. Das Motto, die Mission lautet, gegen das Vergessen für eine gemeinsame Zukunft. Warum heißt das so? Ich bin der Meinung und auch eigentlich die Mitfahrer, nur auf einer, das ist jetzt sehr wichtig, der Satz, nur auf einer wahrhaftig aufgearbeiteten Geschichte, auf dem Fundament einer ehrlich aufgearbeiteten Geschichte, lässt sich jede Zukunft mit Nachbarn, anderen Staaten auf der Welt, eine gemeinsame hoffentlich, aufbauen. Bedeutet, die Karten müssen auf den Tisch. Komplett von allen Beteiligten. Von allen Beteiligten. Von Deutschen, Russen, Weißrussen, Ukrainern. Alle Karten auf den Tisch. Jeder muss sie sich ansehen können, die Möglichkeit haben. Dann, das sollte man als Mensch tun, Empathie heißt die Sendung, sollte man in sich gehen mit all diesen, mit dem Wissen auch der Verbrechen. Wie gehe ich mit einem Land um, das eventuell so, nicht eventuell, das so behandelt wurde im Zweiten Weltkrieg? Wie gehe ich mit einem Staat, einem Volk, Menschen um, einer Region um, die das Grauen persönlich kennengelernt hat, wie die Weißrussen? Da ist bei mir so, wenn mir jemand von einer Familie erzählt, heute gehen wir da und dahin, da ist eine Familie, die hatten etwas Furchtbares erlebt. Da sind alle Kinder verbrannt in einem Haus bei einem Wohnungsbrand. Dann sagt man so vorher, red nicht über Kinder laut, zeig nicht dein Kinderfotoalbum von all deinen Familienkindern und prahle über die schönen, ne? Wir haben so tolle Kinder. Kennst du, das ist Empathie. Ja. Das ist Empathie. Dann rede ich eben vor den Leuten nicht und mach den, und schon gar nicht werde ich die anfeinden oder sagen, oh, ich liebe Feuer, ich mag es, wenn es brennt. So, Im Moment gehen Leopard-2-Panzer Richtung Russland und Weißrussland ist Verbündeter von Russland. Würde im Ernstfall auch zu Russland stehen, da sind auch Leopard-Panzer dann da. Wenn man, ich werde jetzt vielleicht ein, zwei Beispiele erzählen, was in Weißrussland passiert ist. Das ist keine einfache Kost. Vielleicht musst du das erste Mal bei deiner Sendung hinschreiben, Vorsicht irgendwie weghören, wenn man es nicht kann.
Nö, ich denke, dass die Wahrheit, die passiert ist, soll auf den Tisch. Die Leopard-Panzer, die Scholz dort jetzt hinschickt und Baerbock und wie sie alle heißen mögen, die da hinschicken, ist ja Beweis genug, dass nichts aufgearbeitet wurde nach 45, politisch betrachtet, aber auch gesellschaftlich betrachtet, weil die Gesellschaft begehrt ja nicht dagegen auf, geht auf, meinetwegen auf die Straße oder vors Kanzleramt und macht richtig Remi-Demi überall. Vielleicht passiert das jetzt. Ich glaube nicht, dass das passiert. Wir waren ja beide in der Friedensbewegung. Wir können ja genügend erzählen, was wir da für seltsame Dinge auch erlebt haben. Aber erzähl ruhig.
Ich möchte nur sagen, genau das ist es. Weil in Deutschland, meiner Meinung nach, darf ich noch die Meinung sagen? Ich hoffe noch.
Hier darfst du sie sagen, ja, auf jeden Fall.
Meiner Meinung nach wurde in Deutschland niemals bis heute, bis zum heutigen Tage, die wirkliche Geschichte, die wahrhafte Geschichte nach, während des Krieges, aber auch vor allen Dingen nach, kurz nach dem Krieg, nie transparent für alle einsehbar aufgearbeitet. Auch fand keine gerechte Bestrafung der Täter statt. Es wurde immer gesagt, Einzelpersonen, Nürnberger Prozess, so eine Handvoll Leute geopfert, der Rest ist abgewandert, Amerika, Südamerika. Wer was liefern konnte an gewisse Leute, wurde freigelassen.
Ja, und so. Im Deutschen Bundestag war unter Adenauer waren eine Menge Altnazis.
So. Also das ist nicht richtig die Geschichte grundsätzlich transparent aufgearbeitet, nicht richtig bestraft die Täter. Und jetzt kommt was Wichtiges. Die Trauer, die eigene Trauer im eigenen Volk, im deutschen Volk, darf ich das auch noch sagen, wurde gar nicht zugelassen. Wir haben überhaupt keine gesunde Trauerkultur, wenn es sowas gibt, eine gesunde Trauerkultur. Wisst ihr, wo ich die kennengelernt habe? Die gesunde Trauerkultur. In Russland, in Weißrussland. Dort lernst du eine gesunde Trauerkultur. Jetzt könnten Leute sagen, oh, die übertreiben und Rote Armee und dann feiern sie immer den Sieg. 27, vielleicht sogar 28 Millionen Menschen, Sowjetbürger, wurden umgebracht während der Nazi-Barbarei. 27 Millionen. Ich habe das Gefühl, die Leute haben, weil wir jeden Tag irgendwelche komischen Riesenzahlen an der Börse hören, nicht mehr das Gefühl, dass es da um Menschenleben geht. 27 Millionen in jeder russischen Familie, Minimum einer. In Weißrussland, weil ich da jetzt noch näher dran bin, obwohl ich auch in Stalingrad war, Wolgograd, Kursker Bogen, die größte Panzerschlacht. War ich auch dort am Ehrenmal die Schlachtfelder gesehen, wo die zu Hunderttausenden krepiert sind. In Stalingrad noch ganz kurz, bevor ich über Weißrussland rede, immer noch mal ein wichtiger Spruch. 1 Million Soldaten starben in 9 Monaten. 1 Million. Was sagt euch die Zeitangabe 9 Monate? Das ist eine Geburt, ein Prozess, schwanger, ein Kind kommt zur Welt, ne? Umgangssprachlich 9 Monate. Mhm. In dem Zeitraum, wo ein Menschenleben geboren wird und zur Welt kommt, 1 Million gestorben. Ich habe das in einem Song, ein neues Lied kommt raus. Ich will den Titel noch nicht nennen, weil es so sehr frisch ist. Kann sein, dass es mit der Sendung gleich rauskommt, plus minus rauskommt. Mhm. Da habe ich diese Textzeile drin, da geht es auch um das. Und da sage ich, 9 Monate kommt ein Kind zur Welt und da 1 Million Tote, dass ein Menschenleben kommt zur Welt. Eine Million!
Es ist unvorstellbar.
Ja, auf beiden Seiten. Ich sage hier auf beiden Seiten, falls einer. Einseitigkeit. Auf beiden Seiten. Unermessliches Leid. Ich war auf unzähligen russischen und auch anderen Gräbern, Kriegsgräbern im Osten. Ich war auf mehreren, da steht drauf, auf der Krim war ich. Da steht ein Riesengedenkstein in Sewastopol. An alle, in Gedenken an alle Opfer dieses Krieges. Da sind die Deutschen nicht ausgeschlossen. Die Täter, die darüber kamen, sind dort nicht ausgeschlossen. Der Russe hat so viel Empathie hat die russische Seele, die ich kennenlernen durfte, ob ich sie je komplett kennenlerne, weiß ich nicht, kennenlernen durfte in all den Reisen. Die russische Seele hat so ein Herz und so viel Menschlichkeit, tief verwurzelt ist die russische Seele. Dass sie es nachempfinden kann, dass ja auch der Gegner trauert. Und auch die Mütter um ihre Soldaten weinen, die Deutschen. Und er schreibt das über die Gräber seiner Menschen, seines Volkes. denken wir an alle. Das ist die Größe. Was hätte man? 27 Millionen Tote, jetzt komme ich zu Weißrussland. Ein Drittel der weißrussischen Bevölkerung wurde ausgelöscht. Operation Dreieck.
Wie viel Leben, wie viel Weißrussland?
Damals war es jetzt anders als jetzt. Jetzt sind 10 Millionen, nehmt mir irgendwie auch so die Zahl weniger. Bisschen weniger waren es damals.
Vielleicht 8, 9 Millionen.
Ja, Entschuldigung, bitte googeln.
Aber das ist eine Menge.
So, ein Drittel, darum geht es, ein Drittel. Boah. Jeder Dritte ausgelöscht in Generalplan Ost. Die Operation Dreieck. Operation Dreieck ging darum, die Partisanenbewegungen natürlich mittels Bekämpfung der Zivilbevölkerung, Bestrafung der Zivilbevölkerung als Abschreckung, dass keine Partisanen irgendwo kommen. Dann haben sie einfach die Dörfer abgebrannt und alle umgebracht. Wer sich mit denen verbündet, gegen uns, heißt tot. Verbrannte Erde, alles vernichten. Generalplan Ost, die slawische Bevölkerung ausmerzen. Ganz klarer Plan. Übrigens, deutsche Wissenschaftler waren daran beteiligt. Gibt es ein sehr interessantes Video. Vielleicht schicke ich dir das, wenn du das in die Videobeschreibung schicken kannst. Hoffentlich finde ich es noch. Da habe ich ein langes Video, da gab es einen Vortrag in der Uni in Berlin. Es war sogar, glaube ich, die Humboldt-Universität. Da wurde, oder in einer anderen Universität in Berlin, wurde gesagt, dass die Wissenschaft, Generalplan Ost, Wissenschaftler den ausgearbeitet haben. Die sogenannten Wissenschaftler, auf die wir in irgendwelchen Fragen doch oft hören sollten. Was war das in den letzten 3 Jahren? Wissenschaft, Wissenschaft, Wissenschaft ist doch irgendwie, die haben doch immer recht, die Wissenschaftler. Ja, stimmt. Die haben den Generalplan Ost ausgearbeitet. Perfekt, der Deutsche macht es gründlich. Die Vernichtung. Will ich euch jetzt Beispiele erzählen. Dremljevo zum Dorf zurück, da waren wir vorhin. Dremljevo, das Dorf, wir waren da. Das ist das erste Dorf der Operation Dreieck, was ich sagte, Partisanenbekämpfung. Mhm. Brest, da ging's los. Alles ausmerzen, wo nur der Verdacht besteht, dass hier Partisanen, dass die Zusammenarbeit mit Partisanen, die unterstützen, denen zu essen geben, Unterschlupf, ausmerzen. Das war das erste Dorf, was komplett vernichtet wurde. Insgesamt waren dann nachher 672 Dörfer, die komplett, nicht ein Stein, nicht ein nichts übereinander, ausgemerzt wurden. Davon wurden aber wieder die Differenz von 672 zu 186 nochmal aufgebaut, weil ein paar Bewohner überlebt haben. Dann haben zum Beispiel 10 von 200 überlebt. Dann haben die das Dorf nochmal aufgebaut. Dremljevo von 200 Menschen, Einwohnern. Und jetzt will ich ein paar Sachen erzählen, das wird nicht schön. Es war ein russisch-orthodoxer Feiertag, als die Nazis kamen. Also der Deutsche macht es immer gründlich. Und wenn, dann muss es schon richtig töten sein. Ein orthodoxer Feiertag, an dem ein Heiliger, der wurde geköpft, dem wurde der Kopf abgeschnitten, abgeschlagen. Und das heißt, an dem Tag darf niemand scharfkantige Gegenstände benutzen. Zu Hause beim Kartoffeln stehen, keine Messer, keine Scheren. Das ist ein Tag ohne Messer, Waffen, irgendwas, was töten kann, schneiden kann. Da haben die Deutschen gesagt, ist doch ein guter Anfang für Operation Dreieck.
Da sind die unbewaffnet und
sind so sinngemäß. Auch ein Messer hat eben, nicht mal das Messer, was sonst vielleicht der Bauer so hat, so brauchst du immer mal im Alltag, so ein Alltagsmesser, wenn du da wirtschaftest. Alles war messerfrei, sag ich jetzt mal so. Trotzdem ging es auch um dieses Signal, sie suchen sich den Feiertag aus, marschieren da rein mit Schäferhunden, Flammenwerfern, in 2 Scheunen, die Männer in eine, Frauen, Kinder, Säuglinge, Alte in die andere. Und brennen die nieder. Wer schreit, wer Gedöns macht, tralala, wer rausrennt noch, selbst brennend, den haben die Flammenwerfer erwartet. Der deutsche Flammenwerfer, auch eine völlig perverse Erfindung. Wer erfindet eigentlich einen Flammenwerfer?
Gegen Menschen.
Um Menschen? Das ist ja egal, gegen wen. Ich finde es auch Tiere irgendwie. Flammenwerfer, um dann in dem Fall Krieg, den Gegner bei lebendigem Leibe zu verbrennen. Wie in der Inquisition. Jeder spielt Inquisition, ich kann dich mit der Flamme... haben die niedergebrannt, umgebracht, die weinten, jammerten, gestorben. Als dann ein Historiker hat all diese Daten gesammelt, die Oliver Schneemann gegeben, da komme ich gleich zu, der bei Dirk Pohlmann saß, die Geschichte erzählt, der hat die übersetzt ins Deutsche und wollte die auf Wikipedia stellen, wirklich mit Namen. Ein Oranienburger Polizeibataillon, mit Namen, weil die begraben, war ja kein Begraben möglich, die wurden dann, wenn der Deutsche was macht, macht das gründlich. Da fragten die Nachbardörfer, können wir die anständig begraben? Da haben die gesagt, nö, buddeln wir eine Grube alle rein. Also, wenn sie schon tot sind, dann sollen die bescheuerten Weißrussen, die niederen Untermenschen, Weißrussen sie auch nur in ein Loch scharren. Also, der Deutsche macht das nochmal gründlich. Er kommt nicht nur an einem Feiertag, Er bringt nicht nur die ganze Bevölkerung um. 4 waren nicht da zufällig, die haben überlebt. 4 waren zufällig woanders. Merzt also alle Familien, alles aus mit Kind und Kegel, Vieh und allem. Und dann sagt er, nee, nicht begraben. Einfach in ein Loch und zu. Also nochmal, kennst du dieses so rauftreten? Da liegt einer am Boden, was ich immer furchtbar finde. Noch rauftreten, wenn er schon tot ist. Mhm. Noch nicht begraben lassen, wenn wir ihn schon umgebracht haben. Deutsche Gründlichkeit. Generalplan Ost, Operation Dreieck, gründlich geplant von klugen Leuten. Wissenschaft. Ausmerzen der Bevölkerung. Oliver Schneemann setzt diesen wissenschaftlich fundierten Bericht eines Historikers in der Nähe von Tremljevo bei Wikipedia rein. Weißt du, wie lange es gedauert hat? Dann war er gelöscht. Rate mal, wie lang. Wenn ich das schon sage, ist es natürlich sehr schnell. In 3 Minuten war der Bericht weg.
In 3
Niemals
Minuten?
Schaffst du in 3 Minuten all diese Informationen, einen richtig mehrere Seiten langer Bericht, übersetzt von Oliver Schneemann aus dem Weißrussischen. Derjenige hat nicht mal gelesen, dass die Kinder alle...
Der hat nur den Namen Oliver Schneemann wahrscheinlich...
Nein, der hat irgendwas... Ich weiß es, das wissen wir nicht. Der Grund, warum es gelöscht wurde, das wissen die, die es gelöscht haben. Nazi-Verbrechen, grauenvolle Verbrechen. Was, ich schlussfolgere daraus, die soll der Wikipedia-Benutzer wohl nicht lesen dürfen? Mhm. Ich habe vorhin von wahrhaftiger Geschichtsaufbereitung... Nicht auf Lügen aufgebaut, sondern auf Wahrhaftigkeit aufgebaute Geschichte. Und der Umgang danach mit Blick auf die Zukunft. Kinder, alle umgebracht, Feierabend, das Ganze mit 186 Dörfern. Wer rauslief, wurde auch noch erschossen. Das ist ein Beispiel von Verbrechen in Tremljevo. Und dann ging das über ganz Weißrussland auf dem Hinweg Richtung Russland und auf dem Rückweg noch dazu die verbrannte Erde. Nicht ein Stein auf dem anderen sollen die Kommunisten... Die Russen bekommen die Sowjetunion. Na, wenn man zurückzieht, also doppelt per Morden auf dem Hinweg, ausmerzen und dann auf dem Rückzug auch noch alles umbringen, was geht. Ich weiß nicht, was man dazu sagen soll. Also so ist es passiert. Es gibt einen Film, bevor Leute dann immer sagen, es waren ja nur wenige, die gemordet und getötet haben. Das kennst du auch, die SS und dann Göring und die ganz Großen. Aber wir wissen auch inzwischen, ja komisch, einen großen Widerstand gab es auch nicht. Die paar, die Widerstand leisteten, das waren wirklich mutige Menschen, vor denen ziehe ich bis heute den Hut. Das sind doch meine Vorbilder, egal wie. Das waren Kommunisten und Stauffenberg und Kommunisten, also Bürgerliche, aber vor allen Dingen aus der Arbeiter, viele Kommunisten waren Antifaschisten, wurden umgebracht. KZ, umgebracht. Zack, Hitler hat gesagt, wer gegen mich ist, den bringe ich um. Es gibt einen Film, den sollten sich auch alle anschauen. Der heißt, wenn Soldaten zu Mördern werden oder als Soldaten zu Mördern wurden. Auf YouTube gibt's den. Ganz wenige Klicks, finde ich immer krass. Ne? In Deutschland Dieter Bohlen. Hm. Dieter Bohlen, zig Millionen so über die Jahre. So ein Film, der die Verbrechen der Deutschen zeigt. 4000 Klicks. 20 Millionen, ficken, bumsen, Quark. Alles für eine Mark. Aber hier, wo es drauf ankommt, dass du weißt, dein geschichtliches Bewusstsein schärfst, um damit, in diesem Bewusstsein, vernünftig zu agieren mit deinen Nachbarn. Frau Baerbock, schon mal gesehen den Film? Frau Baerbock? Den Film gesehen? Als Soldaten Mörder wurden, würde ich mal empfehlen. Der ganzen Bundesregierung eine Sondersitzung, 1,5 Stunden, den Film laufen lassen. Und dann nochmal über Leopard 2 nachdenken. In dem Film nur 2 Beispiele, neben unzähligen, der ist keine leichte Kost. Die Wehrmacht war auch unter anderem beteiligt an den Morden an den sowjetischen Kriegsgefangenen. 2,5 Millionen umgebracht. Auf dem Weg nach Deutschland, Weg Richtung Zwangsarbeit. Darum ging es ja gar nicht. Das war nie ehrlich. Da ging es nie darum, die sollen schön leben und arbeiten, gar nicht. Es ging darum, vernichten. 2,5 Millionen, jeder 5. ist erfroren. Minus 30 Grad war wohl der Winter, als sie losgingen aus Weißrussland raus. Minus 30. Ich habe letztens wieder gefroren bei minus 2, hatte die Jacke nicht mit, mein Auto kurz. Und meine Frau, Owe, komm rein, es ist so kalt. Und ich so, ja wirklich, minus 30. Nur das, was sie am Körper hatten.
Können wir uns gar nicht vorstellen.
Ohne Essen, ohne warme Dusche, ohne Toilette, ohne alles. Mhm. Krepieren lassen, haben sie die? Wer umfiel, Gnadenschuss. In dem Film erzählt ein... Das Schöne an dem Film ist, da berichten Zeitzeugen. Dann wenn einer aus der Reihe fiel vor Schwäche, hat ihm noch ein Oberfeld irgendeiner den Gnadenschuss gegeben. Erzählt ein deutscher Soldat. Also, wenn er schon, na gut, dann bam. Und dann die Fliegen, wie die Fliegen sind. Das erzählt er noch so. Die sind umgefallen wie die Fliegen. Bam, bam, bam. Gehst du so. Waldspaziergang. Deutscher Waldspaziergang. Viel schlimmere zwei Sachen erzähle ich jetzt noch. Dann ist aber Schluss mit grauenvollen Geschichten. Kurze zwei Episoden, damit sich Leute das Grauen vorstellen. Und nochmal, immer daran denken. Leopard 2, deutsche Waffen wieder in diese Richtung, wo Folgendes in Vielzahl passierte, nicht kein Einzelfall.
Dadurch wird ja was wachgerüttelt, bei den Weißrussen wie bei den Russen. Nicht umsonst heißt es der große Vaterländische Krieg. Richtig. Das ist nicht einfach nur eine Metapher.
Bevor ich dann noch die Episoden sage, bevor der Gedanke weg ist, du sagst was Richtiges. Mühselig und nur auf möglich war diese Heilung der Wunden, nur aufgrund der Großherzigkeit der Russen. Wenn sie auf Rache ausgewesen wären, auf gnadenloser Rache, hätten sie sagen, okay, wir machen Auge um Auge, Zahn um Zahn, 1:1, 27 Millionen Deutsche bringen wir nach dem Krieg um. Wie viel gab es da noch, Deutsche, nach dem Krieg? Ist jetzt auch so eine Zahl, aber es ist nicht mehr so viel. Zu viele waren es auch nicht mehr. Ich will nur sagen, diesen Wahnsinn. Einfach nur sagen, okay, wir bringen euch nicht alle um. Das, selbst das hätten wir verdient.
Dann hätten sie nicht Berlin befreit und die Nazis, also befreit Deutschland von den Nazis, sondern sie wären von Berlin bis ganz nach Süden, nach Norden.
Na, zumindest so. Deutsche.
Die wären überall hingewandert
Deutsche,
und hätten nur rumgeballert und rumgeschossen.
Nochmal an die Zuschauer da draußen, stellt euch das mal mit eurer Familie vor. Ich habe in Chatyn, das ist die große Gedenkstätte Weißrusslands, da fahren wir auch wieder hin. Das ist der Friedhof der Dörfer. Da gibt es einen Friedhof. Da sind nicht Namen, Müller, Meier, Schulze oder russische, da sind Dörfer auf jedem Grabstein. 186 Grabsteine, jeweils ein Dorf und der Landkreis, was ausgemerzt wurde. Der Friedhof der Dörfer ist die zentrale Gedenkstätte Weißrusslands. Heiliger Ort, da waren wir, sehr bedrückender Ort. Die mühsam verheilten Wunden. Das müsst ihr euch vorstellen, mit diesem Wissen, dass ein Drittel deiner Familie, es gab Großfamilien damals, auch in Deutschland, ein Drittel einer Familie von 40 Leuten wurde umgebracht. Von 30, kann man leichter rechnen. Von 30 wurde ein, 10 sind tot, kleine Kinder, alles, von egal wie, Frauen, bestialisch. Wie gehst du auf den zu, der es getan hat? Mal kurz in sich, Empathie, sich mal kurz reinversetzen. Wie gehst du mit denen um, wissentlich deine Tochter, dein Bruder, deine Schwester, dein Vater, deine Mutter sind bestialisch umgebracht worden von Herrenmenschen und die sich dafür hielten.
Also wenn ich mich zurückhalten würde, dann wütend. Wenn ich mich zurückhalten würde.
Ich will es nur sagen. Die Russen haben die meisten leben lassen. Natürlich haben sie auch. Immer dieses empathisch sein. Dass die nicht mit Wattebällchen kommen. Wir befreien euch vom Faschismus und werfen uns danach und all unseren Leuten Wattekugeln zu. Mit dem Wissen. Ist doch eigentlich als empathischer Mensch verständlich.
Das heißt, jeder Soldat, der in Deutschland damals die Faschisten, also Deutschland befreit hat von den Faschisten, hatte auch Tote zu beklagen von der Natürlich. Wehrmacht oder von der SS.
Mindestens.
Wahrscheinlich sogar grausame Tote.
Es sei denn, die kamen hinterm Ural. Manche kamen ja von ganz Sowjetunion her. Viele waren dann wiederum da auf der Seite Richtung Japan unterwegs, genauso.
Wir hatten weniger Ahnung davon.
Ja,
ne?
Wer vielleicht so wirklich am Baikal gelebt hat. Da kann sein, dass in irgendwo bei Irkutsk irgendwie noch ein kleines Dorf war und da waren dann sind die Soldaten gestorben. Also auch an der Front, aber jetzt nicht die Familienangehörigen. Aber auf ganz Russland gesehen 27 Millionen. Also nochmal mit diesem furchtbaren Gefühl befreien sie Deutschland vom Faschismus. Da haben den größten Blutzoll gezahlt. Aber vergehen sich eben nicht an ganzem deutschen Volk. Dass es Verbrechen gab, steht außer Frage. Dass es auch Verbrechen von der Seite gab, wissen wir alle. Aber auch von allen Seiten, auch die Alliierten. Also auf allen Seiten.
Krieg ist das größte Verbrechen.
Entmenschlichung. Ja. Eugen Drewermann. Also bedeutet das, diese mühselig verheilten Wunden, ein Willy Brandt, ein Schmidt, alle haben wirklich ein mit Egon den Russen, Bar. immer, ja, aber alle, das waren noch Leute, Kohl hatten noch Erfahrung mit dem Krieg. Die Zeitzeugen wussten, nie wieder Krieg. Ich finde, ich habe jetzt so ein Video von Helmut Schmidt, so einen Ausschnitt gepostet, der sehr, freut mich, viral ging. Da sagt er, am Ende seines Lebens, da war sogar Klaus Kleber, das Sandmännchen für Erwachsene, die es nicht kennen. So, will nur sagen, so, der saß mit ihm da, mit Schmidt, und da sagt Schmidt, wirklich in Gedanken, wenn nicht, lassen Sie mich noch eins zu Russland sagen. Blablabla, bla, bla. Er war in Russland und sagt, wissen Sie, was mir in Erinnerung geblieben ist, als ich da war in Russland? Nicht, ich habe auf beiden Seiten nach diesem schrecklichen Krieg keinen Hass gefunden. Und dann geht er in sich, das finde ich so toll, dann sagt er nämlich zweimal, in Gedanken, Gott sei Dank.
Mhm.
Gott sei Dank, sagt Schmidt. Und wer nicht ein Herz aus Stein, null Vernunft, charakterlos ist er, der versteht das. Der weiß, was dieser Mann in dem Moment sagen wollte. Nie wieder war es übersetzt. Man Gott sei Dank,
für die, für die jüngeren Zuschauer, weil ich sehr viel mit jüngeren Leuten rede, wenn ich Helmut Schmidt erwähne, wissen die nicht mal mehr, wer das war. Also Helmut Schmidt war ein Bundeskanzler in den 1970er Jahren bis Anfang der 1980er Jahre und danach kam Helmut Kohl als Bundeskanzler. Wissen viele nicht, viele junge Leute nicht.
Unsere Allgemeinbildung, ne? die jungen Leute heute mitkriegen.
Ja, Schulbildung, ne? Schulbildung. Oder...
Lass uns nicht wegkommen vom Thema,
genau.
Weil wir können natürlich immer gerne abschweifen. Mhm. Es ist da zu ernst im Moment. Es geht mir wirklich um diesen Konflikt, der im Moment hier grassiert. Es geht um Russland, Ukraine und dann eben vielleicht auch Weißrussland. Jetzt komme ich zu diesen, also diese mühselig verheilten Wunden zertrampelt meiner Meinung nach eine Außenministerin wie Frau Baerbock wie ein Elefant im Porzellanladen, das ist noch gelinde gesagt,
das ist gelinde
zertrümmert. Gesagt, ja. Also Frau Baerbock ist eine Art Trümmerfrau, aber nicht im Guten. Sie bringt allen Trümmer. Sie zertrümmert als Trümmer-Außenministerin. Alles, was mühselig an Heilung, Miteinander, Zusammenarbeit über Jahre, diese Wunden. Die russische Seele sagte, okay, wir vergessen es nicht, sagt der Russe. Na? Niemand wird vergessen. Sie merken es sich. Aber sie sagen trotzdem, auf eine neue Zukunft. Und auch wenn wir da waren, haben sie uns immer umarmt. Alles gut. Alles wird gut. Ihr wart nicht schuld. Das waren andere, eure Vorfahren etc. Die wurden manipuliert. Ein großes Herz. Wer immer in Russland war, bestätigt das. Nicht nur
Du warst ja sehr oft in Russland und hast mir immer gesagt, dass die so herzlich sind. Dass die einen wirklich, manche haben sogar richtig Essen gemacht und alles. Da waren wie so eine Art Party, ne?
Na, Party also, nicht gleich Party. Party aber, klingt gleich wieder zu locker.
Ja, zu
aber
locker.
Sie haben dich in die Familie reingelassen. Sie haben dich, ohne dich zu kennen, haben sie gesagt.
Und das waren arme Leute. Das waren nicht irgendwie Leute, die.
Einfache Leute.
Ja, ganz normale,
einfache Leute. Am Strand Leute. Kurz angesprochen, ein Interview gemacht auf der Krim. Kann ich mit Ihnen mal reden? Sie sind hier Krimbewohner. Was denken Sie über die Sezession, Annexion, blablabla? Was denken Sie? Ja, und dann hat er gesprochen, dann war ein nettes Interview, die Larissa hat übersetzt und dann hat er gefragt, er danach, nach dem Interview, wie lange sind Sie noch hier? Ich sage, wir fliegen gleich. Aber ich sage, der Flieger geht gleich, ist nicht mehr zu weit, wir sind noch 2,5 Stunden, haben wir noch Zeit. Kommen Sie mit, ich lade Sie ein zum Kaffee trinken. Ich rufe meine Mutter an, Mama, kannst du schnell Pfannkuchen backen? Dann waren wir im Garten, Weintrauben auf der Krim, Pfirsiche, Melonen, Riesenmelone. Die Kinder kamen sofort, Hund, die ganze Familie, oh, Deutsche kommen, bam, bam, bam.
Unfassbar, ne?
Unbekannt. Also welcher Deutsche macht das hier und sagt, guten Tag, ich würde Sie mal kurz was fragen. Du redest mit dem eine Viertelstunde und dann sagt der Deutsche, wie lange sind Sie noch hier? Wer A schon die Frage? Ja, aus dem Interesse heraus, ich würde Sie gerne einladen. Nur ein Beispiel von vielen. Es sind ja nicht alle. Es ist, jetzt will man auch nicht, lass uns zurückgehen zu nicht schönen Sachen. Damit ich, weil das ist mir wichtig, weil ich hoffe, mit diesem Anstoßen der eventuell Zuschauer, auch wenn wir mit Dirk Pohlmann jetzt wieder dahin fahren, Dokumentationen aufnehmen, das ist unser, wir wollen diese Geschichte, die bei Wikipedia gelöscht wurde, wieder zurückbringen ins geschichtliche Bewusstsein der Menschen, um daraus folgend eben Schlussfolgerungen zu ziehen. Wie geht man um mit Russland und Weißrussland? Wie geht man auf sie zu? Mit Israel und den Juden machen wir es ja intensiv seit dem Zweiten Weltkrieg. Und wissen, da würde man, denke ich, nicht so schnell Leopard 2 Panzer hinschicken Richtung Israel. Was würde dann passieren?
Glaube ich kaum.
So, weil da ein richtiges, zumindest ein ordentliches Aufarbeiten dieser Verbrechen stattfand und das kontinuierlich in der Schule, überall, da ist ein Bewusstsein in Richtung Juden, wie Israel da und dann um Gottes Willen, da dürften ja nie, würde jeder jetzt sagen, 6 Millionen spricht man, 27 Millionen spricht man. Man soll nie aufwiegen, aber 27 Millionen, 6 Millionen. Warum wird das so stiefmütterlich behandelt? Warum schweigt man fast in der deutschen öffentlichen Wahrnehmung über 27 Millionen Tote, während man über die anderen, was ja richtig ist, spricht? Man müsste doch mindestens genauso über 27 Millionen Tote sprechen, oder? Habe ich da ein komisches Gerechtigkeitsempfinden? Sind andere Tote wichtiger als andere Tote? Sind die Toten wichtiger als die anderen Toten? Stehen die über, unter? Was ist hier los? Frage ich als Gerechtigkeitsmensch, mit normaler Empathie ausgestattet. Also versuchen wir das aufzuarbeiten mit Dokumentationen in Zukunft. Dirk Pohlmann, wir wollen da viel machen mit eingeschenkt. Diese Sachen sollen die Deutschen erfahren. Breit gefächert über alle Kanäle, die wir, du weißt es ja, möglich noch haben. Und jetzt will ich zwei Sachen noch erklären. Traurige Sachen. Und zwar in dem Film, als Soldaten zu Mörder wurden. Einmal berichten sie über den Umgang mit den sowjetischen Kriegsgefangenen, habe ich eben schon angedeutet. Jeder fünfte erfroren, 2,5 Millionen umgebracht. Bestialisch. Und da ist ein Beispiel, da gab es wohl eine Festung in Weißrussland, eine Art Festung im Karree gebaut, wie so Festungen waren, mit einem Hof in der Mitte. Mhm. Und dort waren, ich habe die Zahl jetzt nicht parat, nagelt mich nicht immer auf Zahlen fest. Ich finde, da geht es mehr um die Sache als um die Zahl. 8 oder 18.000 russische Soldaten dort eingefercht, eingesperrt, untergebracht, um dann weiter zu transportiert, exekutiert. Und dann gibt's Dokumente, das haben die gefunden. Die Deutschen haben dann kommuniziert mit, verdammt, wie werden wir die los? Was wollen wir mit denen? Die sind eh schon.
Also diese Kommunikation ist verbrieft.
Ja, also das ist in dem Film. In dem Film, in der Doku, deswegen konnte er das ja auch in der Doku nennen. Also das ist eine sehr seriöse Doku. Hat sogar einen Grimme-Preis bekommen. Grimme-Preis. Der Filmemacher hat danach wohl nie wieder ein Filmangebot gekriegt.
Bei Frieda Wagner auch. Hat ja auch einen Grimme-Preis gekriegt.
Dirk Pohlmann hat uns das letztens gesagt, weil er kannte den wohl noch, der das gemacht hat und sagte, der hat danach nie wieder einen Auftrag bekommen. Kriegt aber vorher ein Abschiedsgeschenk. Ein Grimme-Preis. Das ist unsere. Ist schön, dass sie so investigativ unterwegs sind, aber jetzt ist Schluss. Bedeutet, diese eingesperrten russischen und alles an Soldaten, die sie gefangen genommen haben, waren dort eingefärscht. Da haben die sich Gedanken gemacht, steht auch so sinngemäß, verdammt, was sollen wir machen? Ja, wir stecken die einfach an. Wir sperren die ein und dann zünden wir sie an. Dann sagt der eine, das können wir doch nicht machen, wenn das rauskommt. Lass uns das so später sagen, dass es ein Unfall war, dass es Brandstiftung von den Russen ausgab, ein Unfall, irgendwo hat Feuer gemacht und dann sind sie halt leider alle gestorben. Das wurde offiziell gesagt. Aber es gab irgendwie Zeugen von weiter weg, irgendwie Zeugen, die das gesehen haben. Die Nazis eine Runde rum Feuer gelegt, die verriegelt die Türen, eingesperrt, Scheiben rein, Feuer in die Scheiben reingeworfen, die brannten lichterloh, wie Odessa, Maidan, brannten lichterloh. Und aus Angst und aus Verzweiflung und aus Überlebenskampf sind die natürlich aus den Fenstern, sind überall, wo ein Loch in der Wand war, rausgekrochen, brennend auf den Hof. Und wer wartete im Hof, im Innenhof? Vier Maschinengewehre in der Mitte. Diese hier. Alle umgebracht. In einer Nacht. 8 oder 18.000 spielte keine Rolle. Nur mal so, das ist ein Beispiel. Nochmal, ich habe eben die Zahl 2,5 Millionen. Ich hatte eben mal ein Beispiel mit 8.000 oder 18. 2,5, insgesamt 27 Millionen. Einfach mal so. Der spricht noch von Genickschüssen, 1.000 Leute in den Sumpf geführt. Und angeblich, da hat sich der Soldat versprochen, Wehrmachtssoldat. Und dann kam da von der SS einer und hat die erschossen. Und dann fragt er nach, 1.000 Leute, Grube, Genickschuss. Der hat 1.000 Leute alleine erschossen und dann stottert der Wehrmachtssoldat. Guckt euch den Film an. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Ja, vielleicht waren es auch zwei. Zeitzeuge, ne? Also das sind noch alte Herren, die das erlebt haben. Und ich will jetzt aber auch niemanden schuldig. Du merkst, sie standen dabei. Er sagt, wir standen nur, dass die nicht weglaufen. Viele haben ja dann, ich kenne das noch aus der Stasi-Zeit, ich war nicht bei der Stasi, ich war nicht in der Partei. Weißt du, alle so, das ist der Mensch.
Ja, ja,
Scheiße
ja.
gebaut, aber danach feige und so. 1.000 Leute Genickschuss, auch in einer Nacht. Angeblich nur 2 Mann. Ganz schön oft
wie
nachgeladen.
Soll das gehen?
Bam, 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 bam. Also immer 10er.
Die wäre viel zu heiß geworden.
Pass auf, ja. Er sagt, genau, auch ein guter, 10 Leute immer, 10 Mann, 1.000 Leute Genickschuss. Das war die gruselige Geschichte in Sachen. Auch eine, und dann kommt die andere, das erzählt ein Mütterchen in dem Film, die dann auch weint im Film. Eine andere sagt dann im Film, ich wünschte mir in dem Moment, dass ich nie geboren wäre, weil sie das Leid mitgesehen hat. Wieder ein Dorf, irgendwelche Verdächtigen, die waren dann wahllos, haben auch Leute umgebracht, die nichts mit Partisanen zu tun haben. Hauptsache abschrecken. Also auch ohne irgendwie Gericht war im Krieg Gericht. Die haben sich einfach, die haben die ausgelost. Wahrscheinlich so, ach, der hat so, der guckt gerade komisch, dich erschießen wir, dich hängen wir auf mit dem Schild rum, ich habe Partisanen geholfen, Kind noch, eine Frau, damit alle durch sind. Wahlloses Morden, völlig entmenschlicht. Brennen eine Scheune ab mit Kindern, allen. Sie hört das furchtbare Geschrei. Sie hat mit der Freundin im Gebüsch gesessen und das wohl gesehen, so irgendwie so, ne, so weiter weg die Kinder und sehen die alle in die Scheune rein. Ein Geschrei, sagt sie, ein Gekreische, ein Mama, Papa, Gerufe. Dann weint sie, dann, sie sagt, die hat Albträume, ein Leben lang. Und dann sind sie danach in das abgebrannte Haus, was dann Schweigen, auf einmal war so ein komisches Schweigen, also Ruhe nach dem Schreien. Sind sie rein, um ihre Angehörigen zu suchen, natürlich so die Leute, so wo ist Mama, Papa, Tochter mit Vornamen rein und dann kommen sie rein und sagen, sie sind erstarrt, dann standen da Säulen, wie Säulen, verkohlte Säulen, wo die Menschen standen. Und dann sind die Kinder hereingelaufen, die ersten, und wollten dahin und dann sind die Säulen, wenn sie nur leicht rankamen, sind zusammengefallen, das waren die Menschen. Und dann haben sie ihre Angehörigen nur erkannt, den einen oder anderen am Schuh, an einem Stoppzipfel der Mutter, die hat ein langes Kleid, da war irgendwie noch ein Blümchenmuster. Frauen, Kinder. Der Deutsche.
Jetzt werden sich viele Zuschauer fragen, was hat das mit Leopard-2-Panzern zu tun? Das will ich mal beantworten. Das hat mit der Erfahrung des russischen Volkes, weißrussisch oder russischen Volkes zu tun, mit der Wehrmacht. Und das hat halt damit zu tun, wenn Leopard-2-Panzer auf ukrainischen Boden kommen und die russischen Soldaten die sehen, dann geht eine, wie soll man sagen, ein Film los.
Das ist ein Symbol.
Ist ein Symbol, da geht ein Film los. Die Deutschen schon wieder im Krieg gegen uns.
Nachdem wir sie leben ließen. Ist der Dank für Zweite Weltkrieg, wie du gerade sagst. Verzeihen, leben lassen, sich Mauerfall haben sie uns geschenkt. Die Mauer sind abgezogen.
Ja, Gorbatschow.
Zweiter Weltkrieg, verziehen den Deutschen. Mhm. Immer noch dann wieder verhandelt. Freundschaft, Diplomatie, lasst uns die Wunden heilen. Mauerfall, ihr Deutschen, sie schenken uns noch, wo wir alle, ich ja auch, glücklich bin, dass es soweit kam. Wir haben wieder ein Deutschland.
Sie haben sofort nach dem 2+4-Vertrag ihre Truppen abgezogen aus der DDR.
Also nochmal, Russland, wenn man
die jetzt... Die Amerikaner sind geblieben, die Engländer sind auch geblieben.
Was sind die Fakten? Die Fakten sind, der Russe hat sich bis auf Verbrechen, das waren noch Kriegszeiten und da auch danach vielleicht noch in Gefangenschaft, manch einer hatte Pech, dann ist er an einen gekommen, der hat in dem Nazi vielleicht in Sibirien im Gulag den gesehen, der 3/4 seiner Familie umgebracht hat. Der ist dann ausgerastet. Ist nicht gut. Aktion, Reaktion. Ich sehe, bin ich blind? Bin ich irgendwie, habe ich eine rote, sowjetische, russische Brille auf, wenn ich die Fakten nur sehe, dass die Russen sich eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg uns gegenüber mit dieser Sache, die wir angerichtet haben, verdammt den Umständen entsprechend doch irgendwo verdammt fair verhalten haben. Sie haben Sozialismus und da gab es viele Verbrechen, brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber nochmal, 27 Millionen Tote und... Na, es gab Mauertote, 165 Mauertote. Auch furchtbar, jeder Tote ist einer zu viel. Ich sehe dann immer, jetzt schweife ich wieder kurz ab, ich sehe dann letztens einen amerikanischen Film mit meiner Frau. Da ist irgendwie ein Thriller, dann wurde irgendwie ein Kind entführt oder auch umgebracht, ein Kind. Und die rasten aus, die Eltern. Und dann sage ich meiner Frau, wir waren in Weißrussland und da war ich in Chatyn, noch ein Beispiel, da sind die einzelnen Häuser, auch Chatyn, komplett verdichtet, da sind solche Stelen, also solche hohen, wie Schornsteine sieht das aus und darüber sind Glocken und alle 30 Sekunden läuten die. Zusammen, das sind der Originalgrundriss des Dorfes, aber alles Fundamente nachgebaut und dann eine Gedenktafel in jedem Haus von der Familie, die dort wohnt und umgebracht wurde. Und ich bin das sehe ich von Weitem, das war ein bisschen ab übers Feld rüber, sehe ich, da sind so bunte Sachen am Fuß und da waren da ganz viele Plüschtiere. Blumen und Plüschtiere. Da schwante mir natürlich schon ganz klar, was steht auf der Tafel. Und da bin ich dahin und sehe und lese die Tafel. Gedenktafel, Namen, 6 Kinder und die Eltern oder vielleicht noch die Großmutter. 3 Erwachsene und 6 Kinder mit Jahreszahl. 2, 3, 5, 7, 9, 12, 15. Mit Namen. Verbrannt. Flammenwerfer. Oder direkt in die Scheune. Die Mütter warfen sich schützend über die Kinder, dort in Dremljevo, noch eine Geschichte, damit die Kinder nicht von den Flammen. Und dann hat man die weggenommen, weil noch Reste da waren und die Kinder sind erstickt. Darunter lagen teils verkohlte Leichen von Kindern, aber nicht komplett verbrannte. Die Mütter haben sich in Verzweiflung über ihre Kinder geworfen, damit die nicht verbrannt. Die haben ja die Frauen und Kinder, dann, wenn, dann muss man die schon, also der Deutsche wieder. Also kommt hier, das muss schon seine Ordnung haben beim Verbrennen, oder Rüdiger? Rüdiger, man kann doch nicht Männer und Frauen zusammen. Also wir müssen so ein bisschen Moral, also genau, Männer und Frauen duschen nicht zusammen, damals so, die Moral, gehen nicht zusammen aufs Klo. Da sagt der Deutsche, wenn wir verbrennen, dann auch getrennt. Was stimmt hier nicht? Was ist da krank? Was ist kaputt? Was ist da alles passiert? Frag ich mich. Bis heute, bis jetzt, bis immer. Was haben die Menschen nicht begriffen, dass sie sowas tun können? Was sind, sind es Menschen? Wie die eine Frau sagte, wäre ich doch nie auf die Welt gekommen, die Weißrussin, um das zu sehen.
Naja, das, was den Menschen kaputt gemacht wird, und zwar nicht nur, jetzt nicht nur in der ganzen Nazi-Zeit, sondern vorher auch schon. Die Geschichte ist ja eine Geschichte von Helden, die Armeen geführt haben. Also, wer steht in den Geschichtsbüchern? Große Feldherren.
Die immer weit vor der Front weg waren.
Naja, und was wird behandelt in den Geschichtsbüchern? Große Kriege. Wenig Menschlichkeit. Und wir sind davon überzeugt, dass das so sein sollte. Also wir brauchen große Führer, die irgendwas bewegen und bewegen, naja. Also wir Menschen haben ein Defizit, unsere Menschlichkeit auszubauen. Das geht Jahrhunderte so. Und warum wir das andere machen? Ja, Macht, Geld, Reichtum, Protektorate, große Reiche aufbauen und. Das ist ein Machtspiel sondergleichen. Wenn man die Bürger fragt, egal in welchem Land, egal welche Sprache sie sprechen, egal wo sie leben auf der Welt, die wollen das alle nicht. Aber sie lassen sich das alle gefallen oder sie lassen es geschehen. So wie jetzt mit den Leopard-2-Panzern. Die meisten Deutschen wollen das gar nicht. Die wollen auch nicht mit Russland in Konflikt kommen. Aber sie tun wieder nichts. Sie räumen nicht mal auf. Sie rennen nicht in den Bundestag. Wir könnten ja 20, 30 Millionen in den Bundestag rennen. Da kann die Polizei auch nichts gegen machen. Aber dieser Impuls kommt ihnen nicht. Der Impuls, der ihnen kommt, ist, geht mich nichts an. Hoffentlich wird es nicht schlimm. Hoffentlich ist Putin so klug, dass er nicht die Atombomben schmeißt oder irgendwie so etwas. Das hört man viel häufiger als, wir müssen uns jetzt endlich zusammentun, weil das, was wir damals mit nie wieder meinten, darf auch nie wieder geschehen. Das heißt, wir müssen es machen. Und dieses Bewusstsein ist in der Bevölkerung, und zwar in fast allen Bevölkerungen von Nationen, Ländern oder so, überhaupt nicht vorhanden, dass sie ihre Fürsten, ihre Diktatoren, ihre Pseudodemokraten vom Thron schmeißen. Und sich ernsthaft Gedanken machen über eine ganz andere Welt, über eine ganz andere Gesellschaft, die auf Menschlichkeit aufbaut. Es gibt Oasen der Menschlichkeit, aber die werden immer wieder verbrannt, die werden immer wieder vernichtet, gehen immer wieder kaputt durch bestimmte Faktoren. Aber das ist das, was wir nicht machen. Wir bauen unsere Gesellschaft nicht auf Menschlichkeit auf, sondern auf Macht, Hierarchie, Gehorsam, Aggression, Elitenaufbau und so weiter.
Und wenn ich mich dann mal so aufrege, wie jetzt in der Stimme des Zorns, um zum Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen, entschuldigt, dass ich mich darüber aufrege, wenn jetzt Leopard-2-Panzer gesendet werden, mit dem Wissen, was ich euch nur teilweise
gegeben habe. Muss ich mich entschuldigen dafür.
Nee, weil es da draußen jemand guckt, der Schadauer, immer so laut. Jetzt wurde er wieder so laut und wütend, nur weil da Leopard-2-Panzer hingeschickt wurden. Ich habe euch nur kleine zwei Episoden erzählt von Dingen, ich weiß inzwischen noch viel mehr. Es werden gerade weißrussische Archive geöffnet über die Verbrechen der Nazis. Da war das noch harmlos, was ich euch gerade erzählt habe. Das werden wir veröffentlichen. Und es ist noch schlimmer als das, was ich euch gesagt habe, mit Bildaufnahmen, mit Augenzeugenberichten. Es ist das pure Grauen. Und Entschuldigung, wenn ich mich darüber aufrege und wütend werde, wenn deutsche Panzer wieder in diese Richtung fahren, rollen, schießen, mit der Geschichte, die Deutschland auf dem Buckel hat, aus dem Zweiten Weltkrieg. Das darf nicht sein. Das ist.
Jetzt werden die Leute natürlich sagen, ja, aber in den Panzern sind ausgebildete Ukrainer, das sind ja keine Deutschen. Ich bin mir sicher, dass so eine Kritik kommt.
Wichtig ist nicht der Mord und das Töten im Krieg, sondern wer es vielleicht, weil er der Gute ist, macht. Also der Gute darf morden. Der Krieg, sogenannte Böse nicht.
Wo wir stehen gerade, Krieg ist Frieden. Das sagt jemand wie Scholz und alle Verbündeten sagen das im Westen. Also die sagen das nicht wortwörtlich, aber genau das tun sie. Krieg ist Frieden, also Waffen bringen Frieden.
Das ist völlig krank.
Der Slogan von den jungen Liberalen, ich weiß ihn gar nicht mehr.
Panzer senden, Krieg beenden.
Krieg beenden, Panzer senden oder
also
sowas.
Also du beendest einen Krieg, also du löscht das Feuer, indem du Öl reinschüttest.
Ich bringe immer das Beispiel mit einer Vergewaltigten. Also eine Frau wird vergewaltigt und der Vergewaltiger ruft andere Männer zu sich, die gerade gucken. Und diese Männer machen auf einmal mit.
Mein Gott.
Das bedeutet ja, dass die Männer, die jetzt mitmachen, die Vergewaltigung beenden.
Ja.
So, aber in Wirklichkeit vergrößern sie das Übel.
Richtig.
Also nicht nur bei der Frau, in ihnen ja auch. In ihnen, also, aber
Kognitive Dissonanz, es ist... Jetzt müsste man ja wirklich mal fragen, woher kommt das, dass sie alle mitmachen, mitmarschieren, immer nichts dagegen tun. Jetzt will ich auch wieder mal die Menschen, das Volk in Schutz nehmen, weil man schnell dabei ist, so aus der Aufklärersicht jetzt, die zu verurteilen. Mein Gott, sind die doof, höre ich von anderen, sind die blöd, merken die das nicht. Entschuldigung, sie sind nur Opfer ihrer kompletten Erziehung, Opfer ihres Umfelds, Opfer der medialen Propaganda, Opfer einer Gesellschaft, die Krieg braucht, wie die Wolke, den Regen.
Hm.
Es ist das System, was krank ist. Es ist ein Kampfsystem. Ich erinnere einen Herrn Rüdiger Lenz an ein Buch. Nicht-Kampf-Prinzip. Auch dich haben leider jahrelang viele Menschen nicht verstanden, dass das die Essenz des Ganzen ist, die du, vor 12 Jahren haben wir uns hier getroffen, 13 Jahren fast, zum ersten Mal, die du damals schon erkannt hast. Es geht um, wir müssen diesen Kampf, jeder gegen jeden, das Kämpfen, Kriegen, Bekriegen. Es ist ja auch ein kleiner Krieg, der herrscht, der Privatkrieg. Ja. Was hast du? Du hast einen besseren Job, du hast mehr Geld. Eine Art sich bekriegen. Ich zeig dir, dass ich mehr haben werde. Na, dieses Gier, Besitz, Kampf, das wird ja, wie du richtig sagst, als normal indoktriniert. Wir werden konditioniert auf Ego, ich gegen den Rest der Welt, über Hollywood-Filme, bam. Es ist so.
Und über die biologische Theorie der Selektion, Auslese,
ja,
Struggle of Life.
Die Starken überleben,
das
genau.
Der falsch verstandene Darwinismus, weil Darwin hat es anders geschrieben.
Mhm.
Aber die Leute haben das anders hinterher weitergetragen und Biologen haben es völlig verfälscht.
Will also sagen, sie sind Opfer. Wie jedes arme Wesen, was irgendwann zum Täter wird und dann, du bist Tätertherapeut. Und oft, das weißt du, steckt sich hinter einer furchtbaren Tat durch den Täter, steckt eine, das weißt du auch oft, schlimme, traumatische Kindheit. Mhm. Selbst was. Sie sind Opfer einer leider wertelosen, obwohl sie immer westliche Werte sagen. Für mich wertelosen Zeit. Fairness, Freundschaft, Miteinander. Höflichkeit, Respekt, Liebe, Wahrhaftigkeit, den anderen eben nicht übers Ohr hauen. Jeden Tag steht ein Dummer auf, du musst ihn nur finden, wenn du Geschäfte machen willst. Was für Sprüche.
Ja,
Geiz ist geil.
Ja,
westliche Werte.
Ja.
Geiz ist geil. Aus allen, ne? Werbung. Geiz ist geil. Was ist das denn? Wir in der DDR hätten gesagt, ist der bescheuert? Also wir hätten jetzt gedacht, da hat sich einer verschrieben. In der DDR hätten wir gesagt, das ist jetzt ein Scherz.
Nee, war eine geile Werbung. Und dann rennen die Kids rum. Geiz ist geil. Kannst du mir mal einen Euro leihen? Geiz ist geil.
Was ist denn hier los, Rüdiger? Völlig verkehrte Welt.
Ja, hier regiert das Kapital. Also nicht der Kapitalismus, weil es ist eher ein Korporatismus. Aber das regiert halt eben hier. Hier regiert nur das, was Geld bringt, Geld in Umlauf
auch
bringt.
Auch Krieg bringt Geld.
Und ja, Krieg ist das größte Geschäft von allen. Es macht fast alle reich. Also, was heißt alle, aber es macht sehr viele reich. Auch für Putin ist es ein Geschäft. Das dürfen wir auch dabei nicht vergessen.
Das, genau.
Ist auch so. Ist nicht nur für den Westen so, sondern für Putin ist es auch ein Geschäft.
Das ist auch immer noch.
Da ist vieles gestiegen, vieles, ne?
Das ist aber auch noch wichtig, wenn manche dann, jetzt kommt ja, wir beide sind mit dieser Sendung jetzt, obwohl wir über Weißrussland redeten, sind wir entweder Lukaschenko-Versteher, Schadauer jetzt, nicht nur Putin-Versteher. Aber ihr merkt, ich habe weder über Herrn Lukaschenko Lobeshymnen ausgeschüttet, noch über Putin in der ganzen Sendung. Du hast dir das erste Mal gedacht.
Das reicht ja den Diskriminierern schon, wenn du das sagst, was du sagst. Die dichten das ja nur bei.
Genau. Aber ich will nur sagen, also ihr seht, da ist keine Glorifizierung dieser beiden Personen da. Hier geht es um Menschlichkeit, um Empathie, wieder eine Sendung. Das zum ersten Mal mitbekommen, auch ich, wir alle, die wir da mitreisen, sind völlig geschockt gewesen über die Dinge, die wir jetzt schon erfahren haben. Und daraus folgend kommt aber sofort... Moment, jetzt müssen wir mit den Leuten dort ganz vorsichtig, mit Samthandschuhen, sagt man diplomatisch, mit Samthandschuhen. Was macht Frau Baerbock? Samthandschuhe?
Die nimmt einen Vorschlaghammer und trümmert die Scheiben ein.
Trümmerfrau.
Und diese Scheiben sind alles Wiedergutmachungen, sind alles Freundschaften, druschbar, druschbar, druschbar. Auf jedes druschbar haut sie drauf.
Und ist Ach so, springend. Übrigens, weil wir noch ganz kurz, wenn wir die Zeit haben. 14, wir haben in unserem Vorgespräch gesprochen. Hm. Wir kennen uns jetzt. 12, 14 begannen die Mahnwachen. Die Mahnwachen begannen mit dem Maidan. Da haben wir alle auf den Mahnwachen, das war der Grund dafür.
Der Grund war der Maidan.
Wir gesagt,
die Ukraine-Krise
einseitige
damals.
Berichterstattung, ja. Nur Putin böse, Russland schlecht, nur. Schuld hat nur Russland.
Und was den Querdenkern passiert, ist uns im kleinen Maßstab passiert. Weil die Querdenker haben 2 Millionen auf die Straße oder 1,5 Millionen auf die Straße gebracht. Bei uns waren ja nie so, wenn wir 100 hatten, waren das schon sehr, sehr viele.
Ja, wir hatten ja mal 10.000 hier fast.
7.000, das war die erste große Mahnwache.
Lass mich das vergleichen mit, ich habe ja mal Jura studiert in Mainz. Und dann sage ich immer schön, auf einer Party, wo Leute sagen, was hat er gesagt? Sage ich immer, und erfolgreich abgebrochen. Was hat er gesagt? Abgeschlossen, abgebrochen, abgebrochen, abgeschlossen. Erfolgreich abgebrochen, Schadauer, weil ich schnell merkte, Rechtsstaat, wo? Ich habe das gemerkt. Und der erinnere mich mal an Krümpelmann, Strafrechtprofessor in Mainz, schon sehr alt, Koryphäe im Strafrecht, der damals sagte, wenn ihr einer Jura studiert, um Gerechtigkeit üben zu wollen, bitte die Koffer packen und gehen. Da habe ich gedacht, was ist das denn? Sie müssen sich nur an die Gesetze, an die bestehenden Gesetze halten. Und diese so auslegen, dass sie im Rahmen des Gesetzes sind.
Das ist der Rechtsstaat.
Hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun, sagt er. Oh, interessant, dachte ich. Aber ich habe das schon geahnt, aber das war nochmal so WZBW, was zu beweisen war. Was wir mit 2014 erlebten ist, trotzdem habe ich das Empfinden, ich bin Richter und da ist ein Scheidungsprozess. Es gibt einen Mann und eine Frau. Es gibt ein berühmtes Zitat, ich möchte den Richter sehen, dem die Wahrheit jemals erzählt wurde. Weil keiner, der hört ja die eine Seite. Und die andere, wem wurde irgendwann mal die wirkliche Wahrheit gesagt, weil ja jeder seine Seite erzählt. Was wir mit Putin und Russland gemacht haben 2014 in unseren Medien war, ich habe einen Scheidungsprozess, die Frau ist Ukraine, der Mann ist Putin, Russland. Ich höre mir nur die Frau an beim Scheidungsprozess, nur die Frau. Nur der Mann hat Schuld, nur der Mann war schlecht, nur der Mann hat mich immer, nur der Mann und sagt danach, okay, der Mann ist schuld. Als Richter, ich sage als Medium, Medien, Mainstream, Putin ist schuld, der Mann ist schuld, sage ich zur Frau. Hab mir nicht einmal, du weißt, dass unsere Mainstream-Medien das nicht machen. Der Zuhörer, der nur die Seite der Frau hört, hat nicht einmal die Seite. Komplette Reden von Putin in den Mainstream-Medien, Tagesschau, hier eine aus Waldai, hier eine Ansprache, Riesenpressekonferenz jedes Jahr, hier die Antworten Lavrov, Putin. Wir geben uns ja nicht mal mehr die Mühe, den sogenannten bösen Feind anzuhören. Mhm. Rechtsstaat? Demokratie? Hör dir auch die andere? Das weiß doch jeder. Wenn mein Bruder und ich uns gestritten haben, hat doch mein Vater nicht gesagt, also, ihr habt euch gestritten, Owe, erzähl mal, ich war der Kleinere, erzähl mal, der hat mich geärgert. Und mein Vater, und dann würde mein Bruder ja sagen, Moment, und mein Vater sagt, raus. Was ist hier los, Leute?
Ja.
Oder eben, mein Bruder nur einen Satz, wenn mein Bruder sich so lange erklärt, nimmt er den Satz, der für mich am besten klingt, den kleinen Jungen, und sagt, und dann habe ich Owe eben gestoßen. Aber mein Bruder hat vorher gesagt, was ich alles gemacht habe. Das ist unser Mainstream über Russland, Ukraine. Mhm. Und dann hat der Owe immer recht. Der Owe hat immer recht. Der Owe ist ja nur der Gute, weil ich nur Owe zu Wort kommen lasse und den Bruder nicht. Oder nur so. Das ist Mainstream. Denk mal drüber nach.
Das ist so. Wolltest du noch irgendetwas sagen zu dem Ganzen?
Ja doch, auf jeden Fall. Falls das Leute missverstehen, wenn ich auch so impulsiv rede. Natürlich bin ich ein Mensch des Friedens, ein Kind der Liebe, wurde nie geschlagen. Ich hatte eine traumhafte Kindheit. Ich war in Traumhaft. In Traumhaft. Als Kind hatte das Glück, Riesenglück. Hab Songs darüber als Cerebellum geschrieben. Dementsprechend kenne ich keine Gewalt und bin gegen jegliche Gewalt, gegen Kriege, gegen verbale schlimme Gewalt. Ich bin mal wütend, aber deswegen beleidige ich jetzt, denke ich mal, nicht großartig. Selbst wenn ich Trümmerfrau zu Frau Baerbock sage, in dem Moment, wo ich sage, sie zertrümmert alles, was wir aufgebaut haben, dann ist es trotzdem nicht irgendwie primitiv, hoffe ich. Also nicht ganz primitiv, hoffe ich. Möge es endlich zum Weltfrieden Nummer 1 kommen, wie Killis Moore immer mal gesagt hat. Weltfrieden Nummer 1, das ist unser aller Ziel. Mögen alle Menschen endlich rauskommen aus dem Kampfprinzip, aus dem Kampfkriegsmodus. Mögen wir einander zuhören, alle. Mögen wir den anderen auch ausreden lassen, alle Seiten anhören und uns dann ein darauf beruhendes Bild über eine Situation machen und erst dann unser Urteil fällen, wenn wir alle Seiten angehört haben und uns intensiv mit der Geschichte beschäftigt haben. Möge die Welt dadurch ein Stück gesunder, friedlicher werden. Und jetzt hoffe ich erstmal, dass dieser Konflikt beendet wird ohne einen großen Knall. Das ist die erstmal aktuell elementarste Hoffnung, die wir alle haben.
Wir leben ja jetzt in einer Epoche, die bricht jetzt gerade an, wo Krieg wieder eine Lösung wird. Was sagst du dazu? Krieg ist eine Lösung.
Es ist wieder dieser Orwell-Sprech. Es heißt wieder, ich löse mein Problem, heißt es übersetzt mit Gewalt. Krieg ist Gewalt. Sind wir uns da einig? Krieg ist Gewalt.
Ja, die höchste Form.
Ja, so. Also ich möchte damit sagen, es hat auch Dr. Daniele Ganser schon gesagt, es gibt ja so sogenannte gute Kriege und böse, also die Guten, wir sind die Guten, machen Kriege. Dann sind
das
ja,
sind die Kriege des Westens.
Das sind die Kriege des Westens. Libyen, Irak, Afghanistan. Wie viele Millionen haben wir da umgebracht? Oder nicht wir, die Amerikaner? Redet kein Mensch drüber, ne? Wir sind die Guten, westliche Werte verteidigen, aufpassen. Ich empfehle das Wort, das Buch von Jonathan, hattest du den schon als Gast? Jonathan Menes heißt der, glaube ich, Propaganda. Die 80 Formen der Propaganda. Das kann ich nur empfehlen. Habe ich letztens auch Werbung gemacht auf meinen Kanälen. Es findet ein Krieg vor allen Dingen, lieber Rüdiger, statt um die Köpfe. Wer den Krieg um die Köpfe gewinnt, bei diesen ganzen globalen Spielchen, der gewinnt dann auch leider den ganzen Krieg. Wer also die Menschen im Kopf so weit hat, dass sie den totalen Krieg wollen, hat man schon mal, ne? Wollt ihr den totalen Krieg? Ja, im Kopf! Wer den Krieg um die Köpfe beginnt, und das wird mittels Propaganda-Varianten, der zählt 80 Stück in seinem Buch auf. Da kannte ich viele auch noch nicht. Perfideste Dinge, die du erstmal nicht erkennst, gut getarnt, was da steckt Propaganda hinter. Da sind die klügsten Psychologen, Scheinwerfer, habe ich mal ein Lied geschrieben, 2004 ein Song. Da sage ich, sie holen sich die klügsten Psychologen und dann schreiben sie ihre Gesetze. Und die Bildung kaufen sie sich auch noch, die holen sie sich auch noch. Na? Das heißt, aufpassen, sein geistiges Immunsystem schärfen, nicht durch Impfung übrigens.
Also eine eigene Feier.
Geistiges Immunsystem durch gesunden Menschenverstand und nicht durch Tagesschau. Durch Tagesschau-Impfung, meiner Meinung nach, entwickelst du kein geistiges Immunsystem, sondern verfällst einer Propaganda, die jeder Staatsfunk, Staatssender, jedes erste Programm in jedem Land der Welt macht, Propaganda. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist nun mal so. Das gehört dazu. Nur man sollte auch mal in Deutschland darüber nachdenken, auch bei uns. Ich muss immer lachen. Putin macht Propaganda, der Westen macht, Korea, Chinesen, alle machen Propaganda, aber wir nicht, sage ich dann immer, das ist alles klar. Mainstream-Papageien ist mein neuester Begriff. Ich kann auch lustig sein. Mainstream-Papagei, sage ich dann immer, wenn einer nur nachplappert, was die Mainstream-Schlagzeile der Bild-Zeitung, was ihm vor, der plappert das, ich sage, hast du auch eine eigene Meinung oder bist du Mainstream-Papagei? Oh. Manchmal kommt gar keine Antwort, freue ich mich.
Da bist du wieder der Böse.
Da bin ich ja der Böse. Also, weißt du, unsere Meinungsfreiheit ist ja so in diesem Land, ich mag es, wenn du deine Meinung sagst, solange sie meiner entspricht.
Das ist. Und wenn sie nicht meiner entspricht, dann bist du bestraft.
Dann bestrafe ich dich jetzt. Vor allem, Rüdiger, da hört die Meinungsfreiheit aber auf.
Ja.
Wenn du nicht der Mainstream meiner Meinung bist, dann hört aber jetzt die Meinungsfreiheit auf.
Und das sagen dann die ganz Toleranten.
Ja, es ist so, wie du eben sagst, Krieg ist eine Lösung. Das ist die Meinungsfreiheit, das sind westliche Werte. Alles hinterfragen, mit gesundem Menschenverstand, mit Abstand, das kann ich den Leuten nur ans Herz legen und möge es jetzt hoffentlich friedlich werden und dann hoffentlich irgendwann auch mal wieder, hoffentlich, das ist mein ganz ferner Wunsch, jetzt werden Leute sagen, nie wieder, doch, sage ich aber. Weil am Ende, wenn man zurückschaut in die Geschichte, Frankreich, Deutschland, haben sich die Köpfe Jahrhunderte eingeschlagen. Plötzlich geht's doch mit Frankreich, Deutschland. Vielleicht brauchst du mit Russland nochmal jetzt einen Konflikt. Und irgendwann, das haben wir doch alle gelernt aus den Kriegen, irgendwann steht's in Geschichtsbüchern und irgendwann sagen alle, danach haben sie sich vertragen und lebten friedlich und gut nebeneinander. Sollten wir nicht mal langsam schon drauf kommen, das bringt alles nichts. Krieg bringt einfach nichts. Kompromisse eingehen, miteinander reden, Kompromiss. Auch wieder zu meinem Vater, meinem Bruder und mir, wenn wir uns gekappelt haben und jeder hatte ein bisschen Schuld. Dann hat mein Vater mit beiden gesagt, das geht aber nicht. Beide wurden irgendwie dafür agitiert in irgendeiner Form. Wir wurden nie geschlagen. Aber irgendwie so, und dann waren wir beide. Ein Kompromiss. Und danach hat mein Vater hat immer gesagt, danach, und jetzt gebt euch die Hand. Das kannst du dir vorstellen? Der brass manchmal so als kleiner Bruder, hat mich gerade noch Und dann hat mein Vater gesagt, ihr steht jetzt hier nicht auf, bevor ihr euch nicht die Hand gebt. Und dann war tatsächlich, du, das hilft. Du glaubst es nicht. Diese körperliche Berührung, selbst mit dem, den du kurz als Hand geben ist auf einmal, es löst sich etwas an Anti. Und das hoffe ich auch, dass das mit Russland passiert. Dass wir uns alle irgendwann, die Ukraine, Russland, wir, Russland, Amerika und Russland, I have a dream, dann irgendwann mal alle die Hand reichen und sagen, warum sind wir nicht die letzten 3000 Jahre darauf gekommen, dass es friedlich geht? Das ist mein Wunsch, lieber Rüdiger.
Ich danke dir für dein Kommen.
Gerne.
Das war eine weitere Ausgabe Empathie, heute mit Ove Schattauer.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Das denke ich auch.